Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Rose, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie mich hier bei Ihnen zu Hause in München empfangen. Ich möchte Sie kurz vorstellen für alle, die Sie noch nicht kennen. Und zwar, Sie waren 33 Jahre in der Bundeswehr tätig. Eingestiegen sind Sie 1977.
Richtig, genau.
Als Wehrpflichtiger ausgeschieden wurden Sie 2010, weil Sie, ich sag mal, Zitat, anpassungsgestört waren.
Ja, genau.
So war es doch, ne?
Hatte man das formuliert, ja.
Genau. Sie verweigerten nämlich als erster Soldat aus Gewissensgründen die Beteiligung am Krieg oder, wie man auch gerne sagt, Engagement in Afghanistan. Und das brachte dann quasi den Stein ins Rollen.
Ja, die Auseinandersetzungen begannen schon viel früher. Da ging es um Presse- und Meinungsfreiheit in der Debatte um die allgemeine Wehrpflicht hier in Deutschland. Und da hatte ich in einer sehr renommierten deutschen Tageszeitung einen ganzseitigen Artikel geschrieben. Die allgemeine Wehrpflicht ist nicht mehr zu halten. Und das erzeugte dann erheblichen Unmut im Verteidigungsministerium und führte dann zu meiner ersten Strafversetzung. Und da begannen sozusagen die Dinge etwas ins Rollen zu geraten und kumulierten dann sozusagen 2007, als ich gesagt habe, ich unterstütze den Kriegseinsatz von Kampfflugzeugen, deutschen Kampfflugzeugen in Afghanistan nicht.
Und dann stoppte der Stein quasi 2010, als Sie ausgeschieden wurden.
Richtig, da gibt es dann Möglichkeiten, nicht, wie es auch dem öffentlichen Dienstherrn erlaubt, dann Beamte, und wir sind ja als Berufsoffiziere, haben wir einen Beamtenstatus, sich derer dann zu entledigen. Und das funktioniert dann häufig über die sogenannte Dienstunfähigkeit. Da kann man dann Polizeibeamte, Bundeswehroffiziere oder auch Steuerfahnder, die unliebsam geworden sind, bis hin zu Lehrern, die kann man dann vorzeitig loswerden, weil man ihn ja nicht ordentlich kündigen kann.
Herr Rose, ich möchte mit Ihnen gerne über den Krieg sprechen, über das Verbrechen im Krieg. Und das Thema ist ja besonders aktuell auch aufgrund der Inhaftierung von Julian Assange. Das Ganze begann, glaube ich, vor 2 Wochen war es schon in Großbritannien. Jetzt ist die große Frage, wird er denn jetzt ausgeliefert oder nicht? Wir wollen noch mal einen Schritt zurücktreten und uns anschauen, was denn da überhaupt vorher passiert ist, ne, auf dieser Webseite WikiLeaks, dieser großen Plattform. Wie bewerten Sie denn aus Sicht eines Oberstleutnants AD oder ehemaligen Militärs das Thema Whistleblower? Ist es denn Verrat oder ist es eine Heldentat?
Ja, es ist jetzt sehr zugespitzt, diese Fragestellung. Man kann das nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass es eine Pflicht gibt, Verbrechen öffentlich zu machen, wenn man Zeuge von Verbrechen wird. Als Offizier der deutschen Bundeswehr hatte ich ja auch einen Diensteid geschworen, nämlich Recht und Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und wenn das Recht mit Füßen getreten wird, dann ist es natürlich Bestandteil dieser Pflicht, ja das Recht zu verteidigen, dass man das natürlich öffentlich macht und nicht schweigend zusieht, wie Kriegsverbrechen oder allgemein Verbrechen geschehen. Und das ist ja da passiert mit der Veröffentlichung der Informationen über Kriegsverbrechen in Afghanistan. Insofern halte ich das, was damals passiert ist, für völlig legitim.
Es gab ja den Soldat Chelsea Manning, früher Bradley Manning, und sie hatte dieses Video, das mittlerweile, glaube ich, schon die meisten Leute kennen, Collateral Murder, veröffentlicht. Das war aus dem Irakkrieg. Ich glaube, 2010 war das. Könnten Sie mir vielleicht so ein bisschen Insider-Wissen geben, wie unter Soldaten so jemand denn betrachtet wird? Ich weiß, Sie waren in der Bundeswehr und nicht in der amerikanischen Armee. Die arbeiten dennoch sehr eng zusammen. Und ich denke, das, was den einen betrifft, betrifft auch den anderen. Wie werden denn solche Leute gesehen?
Nun ja, also bei Bradley oder Chelsea Manning hat man es ja mitbekommen. Also da hat ja Die wurde ja voll von der Sanktionswut des Militärapparates getroffen. Das heißt also, die offiziellen Reaktionen, die sind da natürlich sehr drastisch und dramatisch für die Leute. Das heißt aber nicht, dass im direkten Umfeld,
genau, das würde mich auch interessieren,
Umfeld diese Leute sofort abgestempelt werden oder diskriminiert werden. Persönlich war es bei mir so, dass ich kann mich nicht entsinnen, tatsächlich wirklich negative Bemerkungen oder Anfeindungen erlebt zu haben. Eher bestand so eine Tendenz, sich da rauszuhalten. Das war so die allgemeine Haltung. Aber es gab auch sowas wie klammheimliche Zustimmung, sozusagen ein nicht erkennbares Schulterklopfen. Viele Leute oder manche Leute haben dann so zu verstehen gegeben, ja, das ist so, dass sie das eigentlich so ganz in Ordnung finden, wenn jemand mal die Wahrheit ausspricht.
Wenn aber da auch Zustimmung kommt von den Kollegen, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Kollegen auch wissen, dass da irgendwie was verkehrt läuft?
Naja, es gibt natürlich
Sie wussten
auch
immer
Zeugen von solchen Geschehnissen. Und meistens ist der oder diejenige ja nicht völlig alleine. Der Kreis wird immer sehr umgrenzt sein. Das ist ja Sinn und Zweck auch von Geheimhaltung, dass möglichst wenige Leute darüber Bescheid wissen, was wirklich dann gegebenenfalls in so einer solchen Situation passiert, nicht? Und die überwiegende Anzahl der Menschen hält auch, oder der Beteiligten hält eben auch den Mund. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand was sagt, ist eben auch sehr gering. Man muss, ohne denen ist es ja so, man kann ja auch erst dann eingreifen und sich dann auch zu einem Sachverhalt äußern, wenn er einem bekannt wird. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass im Kontext des Irakkrieges ich gar nicht direkt involviert war. Aber neben mir in meinem Büro nebenan, da arbeitete ein Kamerad daran, an der Bewachung der Kasernen der Amerikaner und der Briten hierzulande. Und der hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, nein, das macht er nicht, weil das illegal ist. Aber ich war überhaupt damit nicht befasst, also konnte ich im Grunde genommen dazu auch gar nichts konkret tun, außer es halt dann aufzuschreiben und bekannt zu machen.
Was Sie ja dann später auch gemacht haben, für Sie war ja der springende oder das Ereignis war ja der Einsatz dann in Afghanistan mit den Tornados.
Richtig, genau. Das war genau der Punkt. Da war ich dann selber involviert. Also meine Reaktion war, nachdem ich die Vorgänge um den Irakkrieg mitbekommen hatte, dass ich eine dienstliche Erklärung auch zu meiner Personalakte habe nehmen lassen, die ich reingeschrieben habe. Passt auf, ich werde keine Befehle ausführen, die gegen das Völkerrecht oder gegen das internationale Recht verstoßen oder auch gegen das deutsche Verfassungs- und Recht und auch das Soldatengesetz. Und ja, das hat man dann so belustigt eher zur Kenntnis genommen nach dem Motto, das ist ja für die Galerie, das ist eigentlich im Prinzip sowas wie Selbstdarstellung. Und ich dachte, ja, die Situation wird wahrscheinlich wieder kommen, denn das war ja nicht das erste Mal, dass auch im Auftrag der Bundesregierung mit Zustimmung des Deutschen Bundestages eben die deutsche Verfassung und das Völkerrecht verletzt worden sind durch Bundeswehreinsätze. Und prompt passierte das mit dem Einsatz der Tornados in Afghanistan. Das ist eine reichlich komplexe Angelegenheit, weil der Einsatz teilweise durchaus legal war, nämlich in dem Umfang, wie er sich bezogen hat auf die Unterstützung der von der UNO ja mandatierten ISAF-Mission.
Also, die ja erst beendet wurde, ne? Vor ein paar Jahren.
Die wurde vor einigen Jahren beendet und dann ersetzt durch eine neue Resolute Support, auch wieder UN-mandatiert, also insofern nämlich völkerrechtlich legal und damit auch verfassungskonform mit dem deutschen Grundgesetz. Allerdings war eben der Tornado-Einsatz zugleich, und so stand es nämlich explizit auch im Mandat drin, auch gedacht zur Unterstützung der Operation Enduring Freedom. Und das war der völkerrechtlich illegale Krieg gegen den Terrorismus, den George W. Bush verkündet hatte. Also der Privatkrieg von Herrn Bush war das, der da, und den konnte ich gar nicht unterstützen, nicht? Weil das eben rechtswidrig war.
Nun gibt es ja was Besonderes in der deutschen Bundeswehr, und zwar die innere Führung. Und wenn ich jetzt mal zitieren darf, das ist von der Webseite der Bundeswehr selbst. Und die innere Führung bildet die Wertegrundlage für verantwortliches Handeln. Alle Angehörigen der Bundeswehr sind auch Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten. Die innere Führung ist schließlich auch die Pflicht, selber zu denken und nicht blind zu folgen. Sie bildet für jeden Soldaten die Grundlage seines Handelns. Im Endeffekt haben Sie denn nicht diese Wertegrundlage auch einfach an den Tag gelegt?
Ja, ja,
also, was ja auch selbst von sich beschrieben wird.
Also das Konzept der inneren Führung ist für mich immer handlungsleitend gewesen. Es ist nicht einfach zu verstehen. Es ist im Prinzip ein revolutionäres Konzept. So hat es ihr Urheber, der General Militärphilosoph und Friedensforscher Wolf Graf von Baudissin auch mal formuliert. Und das zentrale Element ist sicherlich, dass der Soldat aufgefordert ist, gewissensgeleitet zu handeln. Das durchzieht die Schriften von Baudissin wie so ein roter Faden. Der Soldat muss seinem Gewissen folgen und das heißt natürlich auch, er muss sich an Recht und Gesetz halten. Und genau das ist ja auch Grundlage der Entscheidung gewesen, die ich getroffen habe. Und ich war da auch gar nicht allein. Es gab ja auch noch andere Kameraden, die sich ähnlich verhalten haben. Also zum Beispiel der Major Florian Pfaff, der hatte eben während des Irakkrieges sich geweigert, Befehle auszuführen, durch die er sich am Irakkrieg beteiligt hätte. Oder später ein junger Oberleutnant namens Philipp Klever, der war auch bei der Luftwaffe, so wie ich. Und der hat sich auch geweigert, Luftkriegsoperationen der US-Amerikaner in Afghanistan auch im Rahmen der Operation Enduring Freedom zu unterstützen. Gegen den Major Pfaff ist man damals eben auch sehr rigide vorgegangen. Man hat ihn vor Gericht gestellt. Man hat ihn erstmal in die Psychiatrie geschickt, um zu untersuchen, ob er noch ganz richtig im Kopf ist, weil er da den Gehorsam verweigert hat. Dann haben aber die Bundeswehrärzte gesagt, nein, der ist völlig in Ordnung gesundheitlich. Und daraufhin hat man ihn dann vor Gericht gezerrt und er wurde degradiert. Und er war dann zu Recht völlig empört. Und die Bundeswehr war auch nicht zufrieden, denn sie wollte nicht, dass er nur degradiert wird. Sie wollte ihn entlassen haben. Und vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist er dann sozusagen rehabilitiert worden. Dort wurde nämlich festgestellt, dass er im Recht war, also diese Befehle nicht ausführen wollte. Es war ihm nicht zuzumuten, und zwar aus Gewissensgründen. Leider hat das Gericht nicht festgestellt, weil das lag aber auch nicht in seiner Kompetenz, dass der Irakkrieg völkerrechtswidrig war. Da hat es nur gravierende Bedenken geltend gemacht. Aber das reichte aus, um festzustellen, der Soldat durfte diese Befehle, den Gehorsam gegenüber diesen Befehlen verweigern. Und bei interessanterweise war es dann so, dass nach meiner Entscheidung, den Tornado-Einsatz in Afghanistan nicht zu unterstützen, nach einer gewissen Zeit in der Süddeutschen Zeitung ein ehemaliger Planungsstabschef des Verteidigungsministeriums einen Artikel veröffentlichte, mit dem Titel Die Angst vor der Massenverweigerung. Und da wurde dann ziemlich deutlich, dass man auf der Führungsebene verstanden hatte, was man falsch gemacht hatte, indem man nämlich Bundeswehrsoldaten rechtswidrig in Kriege schickte. Und seitdem hat sich die Praxis sehr stark verändert. Also ich habe festgestellt, dass die Bundesregierung akribisch darauf achtet, für alle Bundeswehreinsätze völkerrechtliche Grundlagen zu haben, UNO-Mandate am besten. Und dass auch der Bundestag nur solche Einsätze in der letzten Zeit verabschiedet hat. Also ich konnte danach nicht mehr erkennen, dass andere Einsätze, die illegal waren, mandatiert worden wären.
Wie sieht das denn, wie verhält sich das denn mit dem Syrien-Einsatz?
Das ist eine sehr, da gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu. Meine Auffassung ist, man kann das völkerrechtlich begründen, nicht? Wenn man nämlich den IS, den Islamischen Staat, auch als Völkerrechtssubjekt definiert.
Was ja schon... Also sehr kreativ ist.
Das wird ja, das wurde immer bestritten. Nur es gab kurz nachdem dieser Islamische Staat, das Kalifat, verkündet worden war, da bildeten sich tatsächlich staatsähnliche Strukturen heraus. Also es gab eine Verwaltung, es gab Steuererhebung, es gab ein Bildungssystem, was dort etabliert wurde. Alles aber, nicht vergleichbar
mit unserem. Aber die Anerkennung ist ja auch... Also wie gesagt, auch ein bisschen eigenartig dazu machen. Man erkennt es ja auch nur an, weil es einem nützt im Umkehrschluss aufgrund dieses Mandates, oder?
Also offiziell wurde eben nicht anerkannt. Nur
UN-Mandat.
Nein, es gibt ja da kein Mandat, kein UN-Mandat.
Genau, aber man hat ja eben diese völkerrechtliche Anerkennung oder diese nicht inoffizielle völkerrechtliche Anerkennung auch nur deswegen argumentiert, um dieses Mandat etwas... auszudehnen,
ja, sagen also, wir das so. Ist der Punkt. Also daran entzündet sich sozusagen auch, da liegen die Differenzen, weil wenn man sagt, das ist eine reine Terrorgruppe, nicht? So argumentieren ja viele Regierungen ja auch. Das ist ja das Interessante. Da kann man natürlich mit der Kritik wieder ansetzen, weil auf der einen Seite vom Handeln her, was den Militäreinsatz betrifft, im Grunde genommen die Grundlage darin besteht, dass man den IS als Völkerrechtssubjekt sozusagen anerkennt. Das bietet nämlich die Grundlage, da gegen ihn vorzugehen, denn er hat ja den Irak angegriffen und damit war der Fall der Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen erfüllt. Das heißt, der Irak, und das hat er ja auch gemacht, die irakische Regierung hat um Hilfe gebeten gegen den Angriff des IS.
Aber war die Beteiligung der Deutschen nicht vielmehr aufgrund der Angriffe in Frankreich, aufgrund dieser Terrorattacken im Bataclan? Und
ja,
da ist der Bündnisfall eingetreten. Und das ist ja nochmal um eine andere Ecke gedacht.
Richtig, genau. Das sind die Probleme, die man dann so bekommt, wenn man so willkürlich argumentiert und eben nicht auf gesicherten Rechtsgrundlagen. Die Angriffe in Frankreich, das waren terroristische Akte. Das waren Akte politischer Kriminalität. Das ist sowieso, das liefert sowieso ohnehin gar keine Grundlage für Militäreinsätze. Das ist eine Sache von Polizei und Geheimdiensten, sich dagegen dann vorzugehen. Aber nicht mit Militär.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, weil Sie ja sagen, dass das deutsche Parlament doch sehr vorsichtig ist mit der Bundeswehr im Ausland und dass es immer auf einem sauberen Mandat beruht, ist das ja in Syrien nicht der Fall.
Ja, in Syrien, wie gesagt, kann man das argumentieren, wenn
kreativ
man sagt...
Kreativ argumentieren. Also ganz klar ist die Sache nicht meines Erachtens.
Es gibt unterschiedliche Auffassungen, auch bei Völkerrechtlern, aber das ist sowieso in der Natur des Völkerrechts angelegt, weil das Völkerrecht ist nicht so starr formuliert und so strikt formuliert wie nationales Recht. Also es ist auch immer irgendwo ein Stück weit im Fluss, aber ich denke, man kann es logisch durchargumentieren, wenn man sagt, okay, der IS ist ein Völkerrechtssubjekt, der IS hat den Irak angegriffen und wir kommen dem Irak auf Wunsch der irakischen Regierung zur Hilfe. Dann kann man das machen. Also das ist nicht a priori völkerrechtswidrig. Man kann natürlich sagen, ja, der IS ist aber gar kein Völkerrecht, das ist eine Terrororganisation und das liefert so, und das ist in der Satzung der Vereinten Nationen so nicht vorgesehen, weil die Charta der Vereinten Nationen sich auf Staaten, als auf Nationalstaaten, als Völkerrechtssubjekte bezieht. Nicht? Und wenn da gar kein Nationalstaat als Völkerrechtssubjekt operiert, der IS nämlich, dann greift die Charta gar nicht. Es gibt aber andere völkerrechtliche Kodizes, zum Beispiel das humanitäre Völkerrecht in Gestalt der Genfer Abkommen und der Zusatzprotokolle. Und da ist interessant, wir haben im Zusatzprotokoll 2, das ist ja auch geltendes Völkerrecht, und da haben wir sehr wohl Akteure, nichtstaatliche Akteure, im sogenannten nicht internationalen bewaffneten Konflikt. Den gibt es also, völkerrechtlich betrachtet. Und auch über den Weg könnte man gehen und sagen, okay, wir haben dann da einen nicht internationalen bewaffneten Konflikt und operieren dann sozusagen, indem wir mehrere völkerrechtliche Kodizes heranziehen auf der Grundlage. Also ich denke, das, was in Syrien passiert, sozusagen, dass man gegen den Islamischen Staat vorgeht, das ist nicht rechtlich betrachtet das eigentliche Problem, sondern politisch. Weil, der Westen, insbesondere die Amerikaner, haben den IS erst geschaffen, indem zum Beispiel die Waffen und die Kämpfer aus Libyen nach dem libyschen Bürgerkrieg, nach der Invasion in Libyen, nach der Ermordung Gaddafis, sind die mithilfe des CIA und MI6 über die Türkei nach Syrien geschafft worden. Und dann hat man dort die Al-Nusra-Front, und das war ein Ableger des IS, die wurden nachher vereint, nicht? Also Al-Baghdadi hat dann Al-Nusra übernommen, die haben sich gespalten. Es ist ein sehr komplexer Vorgang, der da passiert ist. Aber im Grunde genommen ist der islamistische Terrorstaat von Amerikanern und auch Briten geschaffen worden. Und dann bekämpft man ihn hinterher. Und das ist ja nun mehr als absurd, diese Politik, die da getrieben wird. Also es ist ohnehin bei den ganzen Aktionen, die wir beobachten seit 9-11, ist die rechtliche Bewertung die eine Dimension, aber mindestens genauso wichtig ist natürlich die politische Analyse und die politische Kritik, die da geübt werden muss, nicht?
Also der Krieg gegen den Terror.
Ja, wobei man gegen Terror gar keinen Krieg führen kann, sondern wenn überhaupt nur gegen Terroristen oder Terrororganisationen oder diejenigen, die Terror ausüben.
Aber es ist ja auch, wir haben ja mehr Terror jetzt als früher.
Ja, ja.
Also ist das nur ein Eindruck von mir oder ist
nein,
es so?
Nein, das, was der Westen da tut, verstärkt das Problem, anstatt es zu lösen. Also der Jürgen Todenhöfer hat ja das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, als er formulierte, diese westliche Kriegspolitik, das ist ein Terrorzuchtprogramm. Also mit jeder Bombe, die in Afghanistan irgendwo im Dorf einschlägt und eine Familie tötet, schafft man ein Dutzend neue Terroristen. Weil diese Leute sich natürlich zu Recht irgendwo sagen, hallo, das kann ja wohl nicht sein, nicht? Wir sind völlig unbeteiligt hier. Wir sind da sogenannte Kollateralschäden. Also jetzt, wo kommen wir da hin, nicht? Und diese Schurkensupermacht, die führt sich so auf, es ist gar nicht vorzustellen, wenn dasselbe, was die Amerikaner sich anmaßen, in allen Regionen der Welt für Gewalt auszuüben, wenn das auf ihrem eigenen Territorium passieren würde. Nicht?
Es ist ja interessant, dass so etwas wie der Internationale Strafgerichtshof, ICC in kurz, der ja durchaus eigentlich ein gutes Fundament bieten könnte, um diese Kriegsverbrechen auch zu ahnden und nicht nur eben diese Warlords in Afrika, ja. Aber dass es bei diesen, Sie sagen selbst, den Schurkenstaat, dass es da nicht greift, doch irgendwie eine eigenartige Konstellation ist. Ne? Man hat diese Institutionen, aber dann, wenn es wirklich happig wird, will ich jetzt mal salopp sagen, da greift es einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Warum ist das so?
Naja, das liegt das Kennzeichen, die Bigotterie amerikanischer internationaler Politik schon von Anbeginn an. Wenn man das auf den Punkt bringen möchte, ist die US-amerikanische Haltung gegenüber dem Völkerrecht so, dass es aus Sicht der USA für alle Staaten der Welt gilt, außer für die USA selber.
Alle anderen
müssen sich dran halten. Ja. Die Amerikaner stehen über dem Recht, beziehungsweise sie definieren das Recht. Also im Prinzip wie Ludwig XIV., le loi c'est moi. Das ist die Haltung der USA gegenüber dem Völkerrecht und das ist nicht hinnehmbar, nicht tolerierbar. Erklärt aber natürlich schlagend, weshalb die USA sich von Anfang an geweigert haben, sich dem internationalen Recht und auch der Strafjustiz des Internationalen Strafgerichtshofs zu unterwerfen. Und das wurde ja dann später bespöttelt, nicht? Also die Amerikaner haben sogar angedroht, dass für den Fall, dass US-Soldaten oder US-Staatsbürger in Den Haag vor dem ICC verklagt werden, dass sie dann die geeigneten Maßnahmen ergreifen werden, um das zu verhindern. Spötter haben dann gesagt, das ist der Den Haag Invasion Act, der da ausgesprochen worden ist. Und genauso verhalten sie sich bis heute.
Aber es liegt ja nicht nur an den Amerikanern. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch die EU, es gibt europäische Staaten, die auch sehr, ich sag mal, international gesehen durchaus ein Ansehen haben, die ja auch aktiv werden könnten. Oder nicht? Also ich meine, dass sich die Amerikaner nicht freiwillig dem unterwerfen wollen, nun gut, ist ja auch nicht in ihrem Interesse. Aber es gäbe ja auch andere Staaten, die sie vielleicht da ranhalten könnten, oder nicht?
Ja, es wäre sehr wohl in ihrem Interesse. Das Interesse muss doch sein, dass Völkerrecht, internationales Recht, tatsächlich auf der ganzen Welt gilt und auch durchgesetzt wird. Und indem man das sabotiert in dieser Form, dass man da eben meint, man entzieht sich dem Statut des römischen Statut des ICC, sabotiert man diese Aktion. Nicht? Also damit macht man es letztlich unmöglich, dass das Recht tatsächlich auch weltweit gilt. Und die europäischen Staaten haben dieses ratifiziert, halten sich dran, haben das auch in ihre nationalen Gesetzgebungen umgesetzt, beispielsweise in Deutschland, in das sogenannte Völkerstrafgesetzbuch. Das ist ja die einfachste Möglichkeit, die eleganteste Möglichkeit, dass man sich da aus der Schusslinie bringt in Bezug auf den Internationalen Strafgerichtshof, weil das ICC-Statut nur dann greift, wenn die nationale Gerichtsbarkeit nicht in der Lage oder nicht willens ist, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und solche Völkermordverbrechen und so weiter zu ahnden. Das heißt, der Staat, jeder Nationalstaat hat es ja in der eigenen Hand, dadurch, dass er seine nationale Gesetzgebung anpasst, zu vermeiden, dass Staatsbürger vor dem ICC überhaupt erscheinen müssen. Da haben die US-Amerikaner eben auch ein Problem, weil sie zum Beispiel die Genfer Zusatzprotokolle, also das humanitäre Völkerrecht, nicht ratifiziert haben. Das heißt, wenn US-amerikanische Soldaten sind durch ihre nationale Gesetzgebung nicht an bestimmte Bereiche an bestimmte Normen des humanitären Völkerrechts gebunden, das sogenannte Kriegsvölkerrecht, dürfen also Dinge tun, national betrachtet, die eigentlich das Völkerrecht verbietet. Und damit werden sie natürlich zur Zielscheibe des ICC. Denn wenn amerikanische Soldaten Verbrechen begehen Taten begehen, die gegen die Genfer Protokolle verstoßen, hat ja die nationale Strafjustiz, die amerikanische, gar nicht die Möglichkeit, sie zu belangen, weil die Amerikaner ja das Recht gar nicht unterschrieben haben. Aber der internationale Strafgerichtshof hätte sehr wohl die Möglichkeit. Das heißt, die Amerikaner müssten im Grunde genommen hergehen und die geltenden Normen des internationalen Rechts endlich mal unterschreiben und ratifizieren und einhalten. Dann hätten sie auch nicht das Problem mit dem ICC. Aber man kann sich, die Haltung, die offizielle Politik ist ja, ob Verbrechen begangen werden von unseren Geheimdienstmitarbeitern, CIA und anderen, oder von unseren Soldaten, das ist unsere Sache. Ob wir das ahnden oder nicht, das ist unsere. Wir stehen über dem Recht. Und das ist die Haltung. Und die zerstört im Grunde genommen natürlich die Idee von Völkerrecht. Weil die basiert darauf, dass sich alle gleichermaßen an gleiches Recht halten.
Wobei das ja einfach in der Natur der Supermacht liegt, oder? Wenn man es jetzt als Supermacht bezeichnen möchte, oder?
Im Grunde, das ist natürlich, ja, was soll die Natur einer Supermacht sein?
Dass sie drüber steht im Endeffekt.
Die Macht, jeder einzelne Mensch, der ein Verbrechen begeht, stellt sich einfach über das Recht. Also es ist einfach die Macht des Stärkeren. Mhm. Aber das hat ja mit Recht nichts zu tun, ne? Also darum geht es ja genau, das mal rauszuarbeiten, dass es keine Supermacht geben darf und kann, die einfach sagt, sie stünde über dem Recht. Auch die supermächtigste Macht muss sich ans internationale Recht halten. Das ist die Grundlage von Völkerrecht, nicht?
Es gibt ein Zitat von Edward Snowden. Er hat gesagt, wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein begangenes Verbrechen behandelt wird, werden wir von Verbrechern regiert.
Ja, das ist ein sehr schönes Zitat. Da hat er nun völlig recht, nicht? Also es gibt im Grunde, man könnte darüber philosophieren, ob es nicht sogar eine Rechtspflicht gibt, über Rechtsverstöße, die jemandem bekannt geworden sind, aufzuklären.
Sie meinen jetzt auch so unter Soldaten zum Beispiel?
Allgemein. Also ich werde als Mensch oder als Bürger Zeuge eines Verbrechens. Habe ich da nicht die Pflicht, sozusagen die dazu Befugten, die Strafverfolgungsbehörden, Polizei, Justiz etc. pp. Oder auch die Medien darüber zu informieren. Nur interessanterweise im Bereich des Militärs oder der Geheimdienste, da wechselt dann die Haltung und da wird gesagt, nein, das ist Staatsinteresse, Staatsräson, Geheimnisverrat. Diese Leute, das können wir auf keinen Fall zulassen, dass die Verbrechen, die dort verübt werden, sozusagen im Auftrag des Staates, auch noch finanziert ja von allen Steuerbürgern, dass das dann auch noch öffentlich gemacht wird. Das kann ja
aber
nicht
wie
sein.
Fair, ne? Aber wie fair wäre es denn, wenn jetzt der Soldat, der eben auch einfach ausführende Kraft ist im Endeffekt, zumindest wird das oft so betrachtet, für ein Verbrechen geahndet wird, aber der Commander-in-Chief in Amerika, jetzt Donald Trump, früher Obama und so weiter und so fort, also der Präsident, eben nicht geahndet wird.
Ja, das ist ja der eigentliche Skandal. Da gibt es ja das alte deutsche Sprichwort, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Nicht? Es ist in der praktischen Politik oft so, dass Rechtssysteme so konstruiert sind, nicht? Dass diejenigen, die Macht haben und die entsprechende Interessen haben und einflusskräftig sind, die Gesetze so machen, dass sie möglichst zu ihren Gunsten formuliert werden. Das ist sozusagen daran krankt, in vielerlei Bereichen natürlich das Recht, das internationale Recht oder auch das internationale Strafrecht, auch in besonderem Maße. Wobei man jetzt anmerken muss, das ist nämlich ganz spannend, wenn man sich die deutsche Situation anschaut, dann war es so, dass es gibt den Artikel 26 im Grundgesetz, den gibt es immer noch. Der verbietet jedwede friedensstörende Handlung, insbesondere die Vorbereitung des Angriffskrieges. Mhm. Also nicht nur den Angriff, sondern alle friedensstörenden Handlungen.
Sie sind unter Strafe zu stellen.
Und diese sind unter Strafe zu stellen. Da passierte, das Grundgesetz wurde 1949 verabschiedet, in Kraft, da passierte 20 Jahre lang gar nichts in diesem Bereich. Das wurde also einfach gar nicht in eine Strafrechtsnorm umgesetzt. Das konnte auch gar nicht bestraft werden, mangels Rechtsnorm. Das passierte dann erst 1968, 69 mit der Strafrechtsreform. Da kam dann Der Artikel 80 und der Artikel 80a, Paragraph 80 und Paragraph 80a kamen da ins Strafgesetzbuch. Interessanterweise unter der Überschrift Friedensverrat. Und der Paragraph 80a, der stellt das Aufstacheln, Aufhetzen zum Angriffskrieg unter Strafe. Und der Paragraph 80, der stellte also die Vorbereitung des Angriffskrieges tatsächlich unter Strafe, nicht unter 10 Jahre. Und dieser Paragraph 80, der ist mittlerweile aus dem Strafgesetzbuch verschwunden. Der wurde nämlich ganz trickreich in das Völkerstrafgesetzbuch überführt. Und das Interessante ist jetzt, dass der Paragraph 80 vom Strafgesetzbuch, der galt für jeden Staatsbürger. Also wie, da stand einfach drin, wer einen Angriffskrieg vorbereitet. Und wer war jeder und sich daran beteiligt und so weiter. Das heißt, mit der Norm hätte man auch jeden Staatsbürger, also auch jeden einzelnen Soldaten belangen können. Das geht jetzt nicht mehr, weil die Formulierung, die man im Völkerstrafgesetzbuch entsprechend zum römischen Statut gewählt hat, nur noch diejenigen sozusagen sanktionsfähig macht, die über ihrer Position, ihrem Einfluss nach, ihrer Bedeutung nach in der Lage sind, einen Angriffskrieg auszulösen oder maßgeblich eben mitzubestimmen. Das heißt, man kommt nur noch an die obersten Repräsentanten aus der Staatsführung und der Militärführung ran. Der einfache Soldat, der ist da gar nicht betroffen. Und hat aber jetzt im Umkehrschluss natürlich auch Schwierigkeiten zu begründen, warum er beim Angriffskrieg nicht mitmachen will, weil dann wird nämlich gesagt, na, was wollen Sie denn eigentlich? Sie können ja gar nicht bestraft werden. Und das ist natürlich eine perfide Geschichte, weil das die Verantwortung auf jedes einzelne Individuum abwälzt. Das heißt, der einzelne Soldat, das sollte er ohnehin tun, oder sie, die Soldatin, sollte das natürlich tun, aber das eine ist der Anspruch, das andere ist die Wirklichkeit. Natürlich sollte jeder in der Lage sein, zu erkennen und zu entscheiden, welche Befehle er ausführt und welche nicht. Also entsprechend der Rechtmäßigkeit. Also zu erkennen, ist das jetzt ein illegaler Befehl und dann führe ich den nicht aus. Das ist aber mitunter ziemlich schwierig. Also ich selber hatte das aus meinem eigenen Erleben erfahren, im Kontext des Krieges gegen Jugoslawien, wenn man da so in der Zeitzeugenperspektive, ich sagte immer in der Ameisenperspektive sitzt und betrachtet, was geht da vor und dann auch noch diese ganze Medienpropaganda und Medienberichterstattung mitverfolgt, dann ist es nicht unbedingt möglich, sofort, also unvermittelt zu erkennen, was ist richtig und was ist falsch.
Wenn man drinnen steckt,
sozusagen. Ja, also mit ein bisschen Abstand. Wenn man die Möglichkeit hat, dann auch unterschiedliche Quellen zu studieren, unterschiedliche Meinungen wahrzunehmen, über den Sachverhalt auch mal den zu durchdenken, nicht? Wenn man aus dem eigentlichen Aktionismus raus ist, dann fällt einem selbst ziemlich schnell auf, nicht? Also gerade jetzt, um auf Jugoslawien zurückzukommen, dass es ein vollkommen illegaler Angriffskrieg war. Das gibt ja mittlerweile sogar der Bundeskanzler Schröder zu, dass er sagt, hatte keine völkerrechtliche Grundlage, nicht?
Vielleicht nochmal zurück zur Anfangsfrage. Assange, WikiLeaks, Chelsea Manning und wer da sonst noch dazu gehört, Verräter oder Held?
Ja, also keinesfalls Verräter. Ob das jetzt eine Heldentat war, wenn man irgendwo in der Anonymität sitzt oder irgendwo im warmen Wohnzimmer hinter einem Bild, Computerbildschirm, dass dann eine Heldentat ist, irgendwas ins Netz zu stellen, zu veröffentlichen. Also auf jeden Fall, er hat Mut gehabt, das ist auch ganz klar. Und er hat sich Verdienste erworben, klar. Und das Spannende ist ja nun auch, eigentlich hat ja Donald Trump diese Frage ein Stück weit beantwortet während seines Wahlkampfs, als er gesagt hatte, er liebt dieses WikiLeaks. Er findet das ganz toll und ganz klasse. Das bezog sich natürlich auf die Veröffentlichungen des E-Mail-Verkehrs seiner unmittelbaren Kontrahentin Hillary Clinton. Das fand er ganz toll. Mittlerweile bäckt er da kleinere Brötchen, aber ich fand das nun ganz spannend, als er noch nicht Präsident war, wie er da Assange beurteilt hat. Und ich finde, wie gesagt, sehr verdienstvoll, was er und andere, er hat das ja nur sozusagen auch weiter veröffentlicht. Die eigentlichen, er war ja nicht der Urheber, die eigentlichen Lieferanten, also Manning, war sicherlich mehr Held oder Heldin als Assange, nicht?
Vielleicht noch eine etwas generelle Frage, weil ich Sie hier quasi auch als Militärexperte vor mir sitzen habe. Und zwar, wie bewerten Sie denn aktuell die sicherheitspolitische Lage? Und diese Frage stelle ich, weil ich erst jüngst in der Bild gelesen habe, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr, ein Eberhard Zorn, Russland als große Bedrohung für den Frieden in Europa sieht. Das stimmt viele Leute bedenklich, solche Aussagen.
Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage solche Einschätzungen getroffen werden. Ich vermag das nicht zu erkennen. In den letzten Jahren bis Jahrzehnten ging die Bedrohung definitiv nicht von Russland aus, kam nicht aus dem Osten, sondern aus dem Westen. Also die NATO war und ist nach wie vor die größte Bedrohung, und zwar für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit. Sie hat mehrere illegale Angriffskriege geführt. Mir ist nicht bekannt, dass Russland in irgendeiner Weise irgendwo einen Angriffskrieg geführt hätte. Es gab völkerrechtswidrige Aktionen, okay, aber es gab keine, auch schon von der Dimension und vom Umfang her, keine derartig eklatanten Angriffskriege, wie sie die NATO 1999 in Jugoslawien, 2001 auch gegen Afghanistan, ohne jedes Mandat, wurde dorthin gegangen. Das Mandat für ISAF kam erst später, als die eigentliche Invasion vorbei war. Und auch 2003, das war der eklatanteste Fall von Angriffskrieg gegen den Irak. Dann wieder 2011 gegen Libyen unter dem Vorwand einer humanitären Katastrophe, die es nicht gab. Damals, muss man sagen, nicht von den USA, sondern von Frankreich und England inszeniert, die Gaddafi killen wollten. Also der Westen und die NATO hat so viel Dreck am Stecken, die sollte sehr, sehr vorsichtig sein mit Anwürfen und Anschuldigungen gegenüber einem Russland, was auch nach dem Ende des Kalten Krieges hinreichend Angebote zur Kooperation gemacht hat. Ich denke zum Beispiel an die berühmte Rede, die Putin 2007 hier in München gehalten hat, wo er nochmal ganz deutlich gemacht hat, was er vom Westen erwartet und was er aus Sicht Russlands dazu beitragen möchte. Das wurde einfach vom Tisch gewischt. Meiner Wahrnehmung nach geht es darum, sozusagen den regimewechseltechnischen Dreisprung zu machen von Kiew über Minsk nach Moskau. Und die USA werden erst dann Ruhe geben, wenn in Moskau eine willfährige Regierung von Kollaborateuren agiert, nicht die Washington zu Willen ist. Das ist der eigentliche Hintergrund des Konflikts, den wir erleben, und nicht die illusionäre angebliche Aggressivität einer russischen Föderation, die gezwungenermaßen natürlich auch auf ihre eigenen nationalen Interessen bedacht sein muss. Also Russland hat nun absolut kein Interesse, irgendwie Krieg zu führen. Das wäre ja auch selbstmörderisch, sich mit der NATO anzulegen zu wollen. Und auch in der NATO ist es so, dass es zwar eine habituelle Aggressivität der USA gibt gegenüber Russland, aber gerade die Westeuropäer da sehr zurückhaltend sind und überhaupt kein Interesse dran haben, an einer bewaffneten Auseinandersetzung hier auf europäischem Boden. Und unsere Aufgabe als Westeuropäer besteht eben darin, die Amerikaner sozusagen da ruhig zu halten. Und damit nicht aus dieser Ecke plötzlich dann tatsächlich eine Gefahr erwächst, die wir nicht mehr unter Kontrolle kriegen können.
Ich denke, wir haben... Ich nenne es unseren Beitrag zur Friedenssicherung jetzt geleistet. Aber Sie sagen ja selbst, also dass es zu einem heißen Konflikt kommt, das halten Sie jetzt auch für eher unwahrscheinlich.
Man kann es nicht ausschließen. Mhm. Nicht? Aber ich meine, die Potenziale, die Waffenarsenale existieren, die Nuklearwaffenarsenale existieren auch noch, sind sehr stark reduziert worden. Aber nichtsdestoweniger, auch wenn von 20, also wir hatten, glaube ich, in der Spitze 55.000 Nuklearwaffen während des Kalten Krieges, jetzt sind noch 10% davor über, sind immer noch 5.500 oder so. Das reicht immer noch, um die Welt mehrfach zu zerstören. Also das bleibt gefährlich. Im Grunde genommen müsste es weiter darum gehen, das zu reduzieren, nicht? Auf nuklear komplett abzurüsten, so wie es auch im Sperrvertrag, also Non-Proliferation Treaty drinsteht. Ja, die Nuklearwaffenmächte haben sich im Artikel 6 dazu verpflichtet. Keiner hält sich dran. Im Gegenteil, es wird modernisiert, aufgerüstet. Die Amerikaner wollen $1 Billion was in ihre Modernisierung, ihre Arsenale stecken. Das ist alles krass rechtswidrig, was da passiert.
Das war der RT Deutsch Podcast.